Notenköpfe. Da ist Musik im Gespräch. Ein Rondo-Podcast. Heute für euch da, Antonia Munding.
Und ich freue mich sehr, mit zwei sehr spannenden Künstlerinnen gleich ins Gespräch zu kommen. Die Geigerin Rebecca Hartmann sitzt hier direkt vor mir. Sie ist aus München ins Rondo-Studio gekommen. Die Komponistin Aziza Sadikova allerdings ist momentan in Taschkent in ihrer Heimatstadt und wird uns virtuell zugeschaltet. Wir hören uns aber. Hallo.
Hallo. Ja.
Sehr schön, dass virtuell und physisch sich alle hier versammeln heute. Ich fange an mit Rebecca. Sie ist gefeierte Geigerin und Preisträgerin zahlreicher internationaler und nationaler Wettbewerbe. Unter anderem hat sie den Henri Marteau-Wettbewerb in Lichtenberg gewonnen. In gewisser Weise ist sie Expertin für Ersteinspielung, denn in ihrem Album The Birth of Violin erhielt sie ein Echo. Und dafür hat sie erstmals barockes Repertoire eingespielt, was es in der Form noch nicht auf einen Tonträger geschafft hatte. Ihr Repertoire reicht aber noch viel weiter bis zur zeitgenössischen Musik und mit der armenischen Pianistin Margarita Oganesyan konzertiert sie seit ganz vielen Jahren als Duo. Herzlich willkommen.
Schön, ich freue mich auch hier zu sein.
Aziza Sadikova, die uns zugeschaltet ist aus Taschkent, ist Komponistin und kommt aus einer sehr, wirklich sehr berühmten Komponistenfamilie. Ihr Vater und ihr Großvater sind und waren Komponisten. In ihrer Musik erkundet sie ganz verschiedene Bereiche der neuen Musik, wobei sie aus, glaube ich, allen Stilrichtungen schöpft, ganz unkonventionelle Instrumentaltechniken mit theatralischen Elementen verknüpft. Aber wichtig bleibt immer die emotionale Dramaturgie, die Expressivität ihrer Werke. Ihre Werke werden aufgeführt bei den BBC Proms, Young Euro Classics. Sie arbeitet mit Dirigenten wie Kent Nagano und Omer Meyer-Welber. Auftragskompositionen hat sie neben Rebecca Hartmann auch für Hilary Hahn und für Julian Steckel geschrieben. Herzlich willkommen, Aziza Sadikova.
Vielen Dank, ja.
Jetzt habe ich gleich mal eine Frage. Wie haben Sie beide sich eigentlich kennengelernt?
Das verlief über den Kontakt Kent Nagano. Eine Geschichte im Vorhinein. Dieter Rexroth ist Ihnen sicher ein Begriff. Der war Intendant des Deutschen Sinfonieorchesters Berlin. Eine ganze Weile ist leider nicht mehr unter uns. Und er hat eigentlich den Kontakt zu Aziza Sadikova ganz stark gepflegt. Und Kent Nagano hatte dann die Idee, mit Aziza zusammen ein Auftragswerk quasi zu organisieren für diese CD, die wir jetzt hier gemeinsam produziert haben. Und so haben wir uns kennengelernt.
Jetzt ist ja dieses Auftragswerk, heißt Stradivari. Sie spielen eine Stradivari aus dem Jahr 1675.
Richtig,
die genau. Inzwischen sogar ihren Namen trägt, die genau. Hartmann Stradivari. Das finde ich sehr, sehr scharf.
Und ich bin auch ziemlich überrascht gewesen, als das auf einmal so kam. So, okay, gut.
Wer hatte die Idee dazu?
Das lief tatsächlich über den wirklich bekanntesten, größten Geigenhandel weltweit, hier in London. Und die haben ein Band rausgebracht mit allen noch vorhandenen Stradivaris. Und dort wurde meine Geige auch mit eingebaut. Und dann haben sie mir einfach mal eine Mail geschickt. Hättest du ein Problem damit, wenn wir die Geige Hartmann Stradivari nennen? Und so, nö.
Nö. Damit, irgendwie hat man damit kein Problem, glaube ich.
Überhaupt nicht. Und ich kenne die Historie jetzt auch endlich mal so ein bisschen. Die waren 100 Jahre in New York. In den Händen von einem Herrn Bronstein. Und im Anschluss kam sie dann nach London und dann zu mir.
Aziza Sadikova hat ihr Stück Stradivari genannt. Welchen Klang hatte sie dafür im Ohr? War das schon die Hartmann Stradivari, die sie dazu inspiriert hat? Oder fängt die Geschichte dieses Stücks schon früher an?
Aziza, ich glaube, erzähl du mal das.
Ja, das für mich war eine absolute verrückte Geschichte eigentlich, weil ich habe das Werk komponiert. Und danach habe ich Herr Rexroth gefragt, wäre es möglich, eigentlich das Werk auf so echtes Stradivari-Instrument zu spielen, weil das Musik ist über sein Leben. Und dann habe ich eine Antwort bekommen und schreibt Herr Dieter Rexroth, Rebecca spielt ein Stradivari. Und das war für mich so für einen Schock, weil ich finde, das war auch ein so verrückte mystische Verbindung, weil Werk war über Stradivari war schon geschrieben und danach frage ich über dieses Instrument und kriege Antwort, dass wie es wird von auf Stradivari gespielt.
Es hat sehr gut gepasst. Wir haben dann telefoniert und wir haben uns so gefreut darüber. Genau. Und ich hoffe, dass ich glaube schon, dass wir den Klang auch gefunden haben. Oder, Aziza? Ich glaube, du bist ganz glücklich
absolut
mit der Aufnahme.
Ja, absolut.
Jetzt verbindet sich ja mit dieser Komposition, ich habe ein bisschen in dem wunderbaren Booklet schon geblättert, eine besondere Geschichte. Es geht zwar um Stradivari, um die Geschichte dieses Geigenbauers, dieses berühmten Geigenbauers, aber sie verbindet sich auch mit einer Kriminalgeschichte, die Sie wiederum aus einem sowjetischen Film kennen. Können Sie darüber etwas erzählen, Frau Sadikova?
Ja, sehr gerne. Das war ein Film, heißt Besuch beim Minotaurus von 1987. Und es war der berühmteste Film in Sowjetunion, so Detective Story. Und fast jeder Kind und Erwachsener aus Sowjetunion kennt diesen Film und diese Geschichte. Und Geschichte läuft so, dass die Wohnung des berühmten Geigers Lew Poliakow ist ausgeraubt worden. Die Diebe haben unter anderem eine Geige von Antonin Stradivari gestohlen. Und Inspektor Tichonow muss diese Verbrechen aufklären. Außerdem wird die Lebensgeschichte von Antonin Stradivari erzählt, so gleichzeitig. Und das Drehbuch stammt von den Brüdern Weiner, die oft eine zweizeilige Schreibweise verwenden. Die Handlung wechselt von 20. ins 16. Jahrhundert, so von dieser Zeit von sowjetischen Detective nach der gestohlenen Stradivari-Geige gesucht, in der Zeit, als die Geige gebaut wird. Und das war für mich so spannend. Und Film war auch sehr emotional, sehr stark, weil wir sehen auch dramatische Leben von Stradivari. Und Musik war auch absolute tolle Musik von Artemjew. Und das hat dieses Film hat mir sehr beeindruckt. Ich wollte sagen, das war echte Geschichte. Es war Stradivari von David Oistrakh war gestohlen. Und danach dieser Film war gemacht. Aber in meiner Musik habe ich diese Idee genommen, aber ich habe nur das Leben von Stradivari gezeigt. So, es gibt keine Detective Story hier. Es ist alles über Stradivari. Und ich wollte in diese musikalische auch Klangwelt beschreiben, auch so zum Beispiel Kirchenglocken, Straßen, Instrumentalklänge. Und auch gleichzeitig der emotionale Teil seines Lebens, so Antonio Stradivarius. Der Film war nur als so Hauptpunkt, so Hauptinspiration. Als diese visuelle Szenen habe ich gesehen als Kind auf Fernsehen und ich war so beeindruckt, so dieses Spiel mit der Zeit auch. Wir sind hier heute und gleichzeitig wir sind in Stradivarius. Stadt, wo er arbeitet und studiert bei Guarneri und hat Dialoge mit ihm. Und ja.
Ich finde, Sie haben das so wunderbar schon zusammengefasst. Also dieser Zeitsprung, das ist ja etwas, was eigentlich sowohl bei Frau Hartmann als auch bei Ihnen prägend ist. Also Ihr Repertoire umfasst Frühbarock bis zeitgenössische Musik. Und in Ihren Kompositionen verschmelzen Sie die unterschiedlichsten Epochen und Stile. Und wichtig dabei ist immer dieser emotionale Zugang, dieser Griff auch zum Herz des Zuhörers. Sie schreiben Ihre Musik aus einer tiefen Emotion heraus. So empfinde ich das beim Zuhören. Und ich glaube, dass trifft sich auch sehr mit dem, was Sie mit Ihrer Geige vorhaben, Frau Hartmann.
Richtig, die Tiefgründigkeit, ganz, ganz stark. Und mich hat das Werk von Aziza wahnsinnig begeistert, weil sie die Tradition der barocken Kompositionen in Kombination mit ganz neuen Klangwelten kombiniert. Und das hat mich total begeistert. Also einerseits ein bisschen die barocken Elemente von Tartini und so. Also das ist einfach, da kommt ganz, ganz viel rüber mit so Zitate. Aber sowas von toll eingebaut in genau diese unglaublich zukunftsorientierte Klangwelt, die wirklich für mich richtungsweisend ist. So kann zeitgenössische Musik klingen.
Darf ich ganz kurz über Tartini erzählen, warum Tartini-Zitaten? Weil ich habe diese Recherche gemacht und habe gefunden, dass die erste Kompositionen für Stradivarius Violinen waren von Tartini, Giuseppe Tartini komponiert.
Genau.
Und so als Resultat habe ich Tartinis Sonates genommen, kleine so Zitaten in Musik.
Genau. Richtig, das ist das, was so besonders auch diese Musik macht. Also die Verwurzelung in der alten Tradition, alte Geister, neue Geister.
Ja, und ich höre da auch manchmal so starke Minimal Music Elemente. Also dieses Wiederholende steckt ja aber eigentlich auch schon in den barocken Formen ein bisschen drin. Und ich finde, das gelingt unglaublich, die beiden Zeiten in diesen wiederholenden, ja, sehr auffühlenden Formen miteinander zu verschmelzen.
Richtig.
Jetzt geht es ja auch um eine Neueinspielung, um ein Album mit Kent Nagano, den Sie beide so gut kennen. Neben Aziza Sadikova spielt auf diesem Album Karl Amadeus Hartmann eine große Rolle und auch Maurice Ravel, sein berühmtes Zigan, die Rhapsodie. Karl Amadeus Hartmann, Sie als Münchnerin, kommen eigentlich gar nicht um ihn herum. Er ist der Begründer der Reihe Musica Viva, die nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen verfemter Musik und auch all den Kompositionen, die während des Nationalsozialismus nicht gespielt werden durften,
richtig,
eine Bühne geboten hat. Und 1905 geboren, hat er eigentlich auch in diesem Jahr ein Geburtstagsjubiläum.
Richtig, stimmt. Stimmt, das ist richtig. Das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Ja. Haben Sie recht.
Ja. Ich würde gerne über sein Concerto Funebre sprechen. Was war der Grund, warum Sie das auf Ihr Album nehmen wollten?
Also es ging immer hin und her mit Kent, die Programmgestaltung für die CD. Und ich bin wahnsinnig glücklich, dass wir genau zu dieser Programmzusammenstellung gekommen sind. Es ist tatsächlich so, dieses Karl Amadeus Hartmann Violinkonzert war immer schon so ein Werk, was ich wahnsinnig gerne einspielen wollte, immer schon. Und wir hatten, wie gesagt, es ging immer hin und her und wir hatten das Werk von Aziza und da wussten wir, okay, da muss jetzt einfach was, so ein Gegenpol programmatisch passieren, noch dazu kommen, damit einfach das auch kraftvoll untermalt wird oder daneben dran steht. Und da kam Kent auf die Idee mit dem Hartmann-Konzert und ich habe nur gesagt, ja, sofort, ja, machen wir. Das ist genau das, was ich einfach immer schon einspielen wollte und das war für mich genau das Richtige. Und dann hatten wir noch die Überlegung, okay, was könnte jetzt da noch dazu passen? Aber da kommen wir dann später darauf mit der Zigan. Mhm. Das hat dann wiederum, ja, andere Gründe.
Jetzt ist der letzte Satz aus diesem Concerto Funebre ist ein Choral, der sich auf einen russischen Trauermarsch, glaube ich, bezieht. Ich habe ein bisschen recherchiert und bin dann darauf gestoßen, dass auch Schostakowitsch, den wir auch dieses Jahr ehren, sich mit diesem russischen Trauermarsch auch beschäftigt hat.
Ich muss jetzt nur im ganzen Kontext von dem Concerto Funebre einfach sagen, dass es ja ein persönlicher Protest ist von Hartmann gegenüber das Regime, was sich da gebildet hat, 39, gegen den Faschismus, der da sich dann breit gemacht hat. Und das ist im Grunde seine Art und Weise, diese Geschichte zu verarbeiten. Ja, und das ist so intensiv, so krass mit Verlust und auch ein bisschen Identitätsverlust und solche Sachen. Da kommt so viel mit ins Spiel. Es ist düster, aber doch wiederum mit viel Hoffnung verbunden, wenn man es spielt. Also vor allem diese langsamen Sätze, die berühren mich zutiefst. Der dritte Satz ist ein Gemetzel. Absolutes Gemetzel. Für mich ist der letzte Satz ein wenig Hoffnung. Ich weiß, also, wenn man sich das jetzt einfach nur anhört, kommt da wahnsinnig viel Hoffnung, aber auch, wie wird es weitergehen?
Etwas, was wir absolut brauchen können in dieser Zeit.
Gerade heute, genau.
Ja. Also für Hartmann waren diese seine Komposition ja auch immer eine Möglichkeit, seine Situation zu verarbeiten.
Wie also, bei Schostakowitsch.
Wie bei Schostakowitsch.
Schostakowitsch hat im Grunde alles getan, um ja so ein bisschen das zu verarbeiten, was er eigentlich die ganze Zeit mit diesem Regime durchlebt hat.
Diese innere Emigration in die Musik. Also bei Schostakowitsch waren es diese verschiedenen musikalischen Maskeraden. Bei Hartmann war es eine andere, eine Innerlichkeit. Ich weiß nicht, wie man das...
Für mich persönlich ist es ganz, ganz stark geprägt von Tiefe. Und der Ausraster im dritten Satz, wo dann einfach wirklich nichts mehr übrig bleibt am Ende. Nur dann wieder irgendwie dieser Frieden, beziehungsweise auch gar nicht mal Frieden. Das ist vielleicht einfach auch diese Aussichtslosigkeit, die dann am Ende sehr stark zur Geltung kommt.
Ja.
Ja. Was ja auch heutzutage nicht so ganz auszuschließen ist. Wir wissen ja überhaupt nicht, wie es weitergeht. So. Und das ist bei Hartmann ja ganz stark. Das ist wirklich eine Geschichte, die sich eigentlich auch auf heute wunderbar übertragen lässt. Leider.
Ja, aber zum Glück haben wir Musik wie die sie jetzt einspielen, die sie auch komponieren. Sie versuchen ja auch auf diesem Album einen offenen Blick, wir benutzen immer dieses Wort Brücken bauen. Es ist ein Blick auf Europa, der nicht auf Trennung, sondern auf Verbindung hinausläuft.
Die Programmgestaltung auch von der Reihenfolge her ist auch ganz bewusst gewählt. Beginnen mit Hartmann, dann Ravel und dann Sadikova. Ist einfach so ein bisschen dieses von dunkel ins Licht, das haben sie auch auf dem Cover gesehen. Wir haben die berühmte Ecke genommen von Irvin Penn. Diese Geschichte, die Fotografin hat sich damit sehr stark beschäftigt. Und wir dachten, mein Gott, das ist so passend, von dunkel ins Licht. Das heißt, Hartmann, ein persönlicher Protest quasi, tiefgründig und fast Aussichtslosigkeit, aber mit einem Fünkchen Hoffnung. Dann kommt die Zigarren. Im Grunde ist das auch wieder eine Erzählung von einem Volk, was immer unterdrückt wurde und eigentlich immer um künstlerische Freiheit gekämpft hat. Und das ist ja in der Zigarren ganz, ganz stark vertreten. Dieses Kämpfen ohne Grenzen. Ja, so irgendwie dieses unbedingte, die künstlerische Freiheit zu erlangen. Was aber auch leider nicht so oft möglich war, aber so. Aber sie haben es ja in der Musik ganz gut ausdrücken können, Gott sei Dank, dieses Volk, ja, die Romas. Und dann kommt Sadikova, die wiederum alte traditionelle Klänge nutzt, aber uns in eine ganz andere Klangwelt mit ihrer Musik bringt. So. Und eigentlich dadurch ein wenig Hoffnung macht auf das, was eventuell kommt.
Und im Prinzip auch Europa mit Asien auch ein Stück
verknüpft.
Verbindet.
Genau.
Und auch die Kontinente etwas näher zusammenrücken lässt in einer Zeit, wo wir so wieder auf Spaltung, auf Abgrenzung, zumindest politisch, hinauslaufen. Und das wirkt doch sehr wohltuend.
Ja. Das ist ein ganz gelungenes, wundervolles Konzept geworden, wo wir am Anfang überhaupt gar nicht wussten, wohin wird uns diese Reise führen, wenn wir das Programm machen. Ja, das ist dann einfach entstanden und das ist so schön, es passiert dann einfach. Es ist jetzt passiert.
Jetzt sitzen Sie gerade, Frau Sadikova, in Taschkent. Ich hatte es vorhin schon mal kurz erwähnt, Sie stammen ja aus einer ganz spannenden Komponistenfamilie. Ihr Großvater gilt als einer der ersten, der eine usbekische Oper geschrieben hat. Er war Schüler von, Sie haben es erwähnt, Reinhold Gier, der wiederum von seinen Wurzeln auch mit Deutschland verbunden ist. Also zwar in Kiew geboren, aber sein Vater stammt aus Sachsen. Sie haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie immer noch im Besitz dieses Flügels von Reinhold Gier sind.
Genau.
Sitzen Sie da gerade dran?
Ja, ich würde sagen, dass zurzeit ich versuche jetzt auch Archiv von meinem Großvater so zusammenzubringen, so auch so digital alles zu sammeln, weil es gibt so viele so Musiknoten und Briefe auch zwischen Gleer und mein Großvater, sie sind überall, meistens in Moskau, in so russische Museum von Musik oder Lenin-Bibliothek oder ganz große Staatsarchiv auch. Die ganze Partituren sind dort.
In Moskau?
Und auch in Usbekistan.
Haben Sie Zugriff auf die Briefe Ihres Großvaters in Moskau?
Ja, habe ich. Aber ich könnte das nur so lesen oder fotografieren oder kopieren. Raus kann man überhaupt das nicht so nehmen. Auch aus Bibliothek. Und da gibt es auch tolle so Recordings, LPs von alten Zeiten, von 1940. Und es ist alles sehr spannend. Und ich versuche jetzt auch so, ich denke, das ist so mein Ziel, meine Arbeit, auch Mission als Enkelkind, das alles zu sammeln. Und es ist sehr, sehr interessant. Zu Hause hier in Taschkent haben wir ja diese tolle Geschenk von Rheingold-Lehrern, mein Großvater, unglaublich schönes Flügel, heißt Michelbach. Und Firma Michelbach war in Deutschland und St. Petersburg im 19. Jahrhundert. Das ist da ganz alte, schöne Klavier, so Flügel. Und ich hatte gerade so einen Expert, der hat zu Hause, ist schon weg, er hat das repariert für mich und ja, ganz schön gestimmt und alle Seiten gewechselt. So, ich versuche das alles zu halten. Und mein Musikraum hier in Taschkent ist auch, es war früher auch als Museumraum von meinem Großvater. Mhm. Mit vielen Fotos, ganz viele mit Glier auch. Ich habe eine Konferenz über Rheingold Glier aus Moskau so digital gehört und ich habe gehört, dass ganz viele Dirigenten Ausschnitten von seinen Operas, diese zwei Operas, er hat mit John Sadikov zusammen komponiert. Die Ausschnitte waren schon viel öfter auch in Russland und in Europa gespielt von europäischen Dirigenten.
Das ist interessant. Also,
und auch Arias, ja, Arias gesungen. So, es ist alles läuft weit und ich auch ist immer noch sehr berühmte Komponistin in Usbekistan, im Operahaus. Er hat auch Operahaus geleitet für viele Jahre.
Ja.
Und unsere Staatsoper in Taschkent. Und auch gegründet, erste Union of Composers. Und 30 Jahre war er auch Leiter. So, ich habe gehört, dass er war scheu, ganz scheu, aber ich sehe, dass er war auch sehr, sehr gleichzeitig sehr aktiver Mann.
Ja, und er ist ja leider nicht alt geworden, Ihr Großvater. Sie konnten ihn selbst nicht kennenlernen. Ihr Vater selbst ist selbst auch Komponist. Wenn man über Rheingold Glier nachliest und herausfindet, dass er sehr viel Volksmusik auch gesammelt hat, also gerade in Usbekistan.
Absolut,
für ja. Das sowjetische System damals. Er hat das sozusagen auch, er war wie ein Ethnologe, ein Musikethnologe unterwegs.
Das habe ich jetzt nur gerade gefunden, ja. Ich wusste das auch nicht. Ich habe gerade mit Musikwissenschaftlern in Moskau gesprochen und es war mir erzählt, dass er hat ganz viele so Bücher mit diese Songs und mein Großvater auch sehr, sehr geholfen und viel gesammelt für Glier. Und ich habe auch gehört, dass er Glier auch in Aserbaidschan, in Baku viel gemacht, so, nicht nur in Taschkent.
Ja, diese Volksmusiktraditionen, gerade in Usbekistan, sind ja sehr, sehr vielfältig. Also sie sind rhythmisch komplex und auch in den Skalen. Vielleicht können Sie etwas darüber noch erzählen und auch inwiefern Ihre eigene Musik damit zu tun hat.
Ich wollte nur kurz sagen, dass ich komponiere nicht nur in dieser Richtung, so mit Mischung mit so Ost-, so usbekische Volksmusikelementen. Ich komponiere, weil ich habe in England studiert. Ich komponiere so, meine meisten Werke sind in europäische Richtung. Aber es gibt Werke, die sind, haben Influx, so Inspiration von usbekischer Musik. Gerade hatte ich im Festival Voices in Berlin so mein Werk von Ensemble Mosaik aufgeführt. Und das war, es heißt Steine, und es war auf total inspiriert von usbekischer Musik.
Können Sie vielleicht noch mal sagen, was Sie gerade am meisten interessiert in Ihrer musikalischen Sprache, was Sie sozusagen umfassen wollen?
Mein Ziel ist immer, diese Verbindung mit meinen Zuhörern zu haben. Hauptsache für mich ist eine Emotion, ein Drama, eine Geschichte zu erzählen in meiner Musik. Zum Beispiel wie Gubay Dulin oder wie Alfred Schnittke das gemacht hat oder wie Steve Reich und John Adams und solche Komponisten, die so diese geniale Personen in Musikavantgarde. Und ich wollte das auch weiter zu machen als Komponist. Mein Zuhörer zu berühren mit Musik. So nicht, dass er so etwas Technisches hört oder hochexperimentell. Das mache ich auch, das liebe ich auch. Aber Hauptziel ist so, diese Emotion zu bringen.
Ich glaube, dass man das sehr, sehr gut und sehr stark hört. Also die neue Musik in Deutschland war ja in den 70er, 80er bis in die 90er Jahre oft, also wenn man an Donaueschingen denkt und so weiter, dann ist das formell sehr experimentell, sehr innovativ und so weiter. Nur es berührt die Zuhörer nicht. Es ist eine sehr intellektuelle, manchmal fast schon arrogante Musik. Und das ist ja das Gegenteil von dem, was Sie machen. Das heißt nicht, dass Ihre Musik nicht auch sehr, sehr intellektuell anspruchsvoll ist. Aber da kommt immer mehr dazu, dass man tatsächlich den Zuhörer berühren will und ihn förmlich ergreifen möchte, ja?
Fesseln möchte.
Ja, vielen Dank. Mhm. Ich wollte nur sagen kurz, dass ich war auch diese Zuhörer beim modernen Musikfestivals, als ich Studentin war. Auch in Taschkent hat wir sehr berühmte Contemporary Music Festival. Wir hatten so sehr große Gäste, so wie Kronos Quartett, Bang on a Can und viele Musiker aus Deutschland in der Zeit, in den 90er. Und ich habe diese Musik gehört, aber gleichzeitig habe ich Musik zum Beispiel von Sophie Gobadulne gehört und dachte, oh, ja, oder Chorkonzerte von Alfred Schnittke. Und ich wollte sagen, dass als Zuhörer habe ich gemerkt, dass diese so sehr experimentelle technische Musik bringt Angst. Wie einmal Herr so Omer Welbe auch mir erzählt, dass diese Musik so macht ein bisschen so zu und spricht nicht raus. Und das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte mit meinen Zuhörern sprechen zusammen und dann diskutieren. Und mir freut sehr, zum Beispiel, wenn nach dem Konzert Zuschauer kommt zu mir und erzählt etwas, was in Musik gehört oder eine Geschichte oder ein so Bilder gesehen hat.
Ja, mich würde auch interessieren, wie Sie dann diskutieren und wie man diese unterschiedlichen Haltungen dann vielleicht in das nächste Werk einbaut. Den Streit vielleicht.
Ja, das ist spannend, wirklich spannend, was sie da so fabriziert hat, die Aziza bisher.
Wahrscheinlich, weil ich wollte auch so Bilder zum Beispiel, ja, oder Geschichte inspirieren mich ganz schnell und ganz stark. Und ich höre manchmal auch schon Musik. Oh, ich habe ein Bild gesehen und ich höre schon Musik oder so diese musikalische Atmosphäre. So diese Imagination wahrscheinlich bei mir ein bisschen so stark arbeitet. Oder ein kleines Text, Geschichte, Gedichte lese ich und denke, oh, ich höre schon Musik, ich sehe diese visuelle Geschichte musikalisch, ja. Und deswegen wahrscheinlich ist es da illustrativ auch.
Dieses visuelle was sich sofort in Klänge und in Gesten, musikalische Gesten übersetzt, ist ja etwas, was wirklich es schafft, die unterschiedlichsten Menschen an den unterschiedlichsten Orten miteinander zu verbinden. Nicht nur uns jetzt hier in diesem kleinen Podcast, sondern dass man eine Sprache findet, die tatsächlich über die ja semantischen und ethnischen Grenzen hinwegführt. Also obwohl sie von diesen Grenzen ja auch geprägt ist. Aber sie setzt sich darüber hinweg. Musik setzt sich tatsächlich über Grenzen hinweg. Und letztlich schaffen sie das auf ihrem Album ja auch. Eigentlich sehr unaufgeregt, finde ich, weil man nicht diese, man hört einfach auch Musik, die man so sonst nicht jeden Tag hört.
Sehr spezielle Musik, auf jeden Fall. Und man muss sich darauf einlassen.
Ja.
Ich habe tatsächlich jetzt durch, also die Veröffentlichung wird ja am 24. Juni sein. Und ich habe tatsächlich schon ein paar CDs jetzt an meinen engsten Freundeskreis gegeben und habe denen gesagt, also ich würde folgende Reihenfolge vorschlagen, damit die sich da so ein bisschen hineinfühlen können. Also erstmal mit der Zigan beginnen und dann den Hartmann und dann Salikova am Schluss. Damit die sich einfach so ein bisschen reinhören können. Das ist jetzt so ein bisschen... Ich finde aber allerdings diese Reihenfolge auf der CD perfekt, weil die genau das widerspiegelt, wie einfach die Musik, dieser rote Faden, sich zieht. Ja. Aber wenn es Menschen gibt, die einfach von so, ja, noch nicht so eine Erfahrung haben, Konzertgänger, die einfach ganz normale Musik hören wollen, sage ich denen, fangt mal mit Zigan an, weil das ist eigentlich noch das berühmteste von allen und damit kommt man so ein bisschen rein und dann den Hartmann.
Ja, lassen Sie uns mal über Zigan noch sprechen, weil das ja. gilt ja als das große virtuose Stück, was um das eigentlich kein Geiger herumkommt auch.
Ja, richtig.
Sie sagten, es lebt von dem Idiom der Roma-Musik. Eigentlich ist es aber doch schon Kunstmusik. Das ist im Prinzip eigentlich das, was sich die Impressionisten in dieser Zeit unter Zigeuner in Anführungsstrichen Musik vorgestellt haben. Also ein Begriff, den man heute auch zu Recht nicht mehr benutzt.
Richtig.
Dadurch gelingt ja eigentlich auch nochmal so ein spezieller Blick auf ja so etwas, was man kulturelle Aneignung nennt. Wie hat Ravel sozusagen die Welt der Roma gesehen als Künstler letztlich? Das ist ein sehr künstlicher Blick auf eine künstlerische Welt.
Es ist rhythmisch total geballt, was Ravel da schreibt. Und Ravel ist ja jemand, der wirklich ganz genau geschrieben hat, wie er es will. Und wenn man ganz genau diesen Rhythmus, das habe ich in der Zusammenarbeit mit Kent auch ganz stark für mich persönlich als Inspiration gespürt, diese absolute, stupide, textgetreue, rhythmische Geschichte bei Zigan. Es steht ja Zigan drüber, ja? Zigeunermusik, denkt man. Entschuldige, der Ausdruck ist jetzt eigentlich nicht mehr gang und gäbe, aber so. Und da dachte ich, ja, es kann sicher ein bisschen frei sein. Nein, eben nicht. Das ist richtig in eine Form gepackt. Und wenn man das genau so macht, dann hat das eine völlig andere Dramaturgie und eine völlig andere Kraft und eine unglaublich trotzige Energie. Ganz krass. Starke Musik. Also von daher, dieser ganze Anfang für die Sologeige ist nicht ohne Grund wirklich einer der schwierigsten aus diesem Sektor. Aber genau das macht es dann nochmal schwieriger, weil wenn man es wirklich genauso macht, wie er es schreibt, dann, ja, dann hat es einfach einen unglaublichen Zug, einen unglaublichen Drive.
Es ist sehr interessant, weil man geht sozusagen über diesen technischen Aspekt in die Emotionen genau. bei diesem Stück.
Genau.
Das heißt, es geht wirklich, das ist eine komplett, wie Sie ja auch gerade beschrieben haben, ganz genau ausgeklügelte, genau ausgeklügeltes Werk. Wenn man da etwas unsauber oder zu frei nimmt, hat man eigentlich genau das, was das Werk ausmacht, diese überbändige Energie und diese Freiheit, die man dann eigentlich darin hört,
ja.
die verliert man,
ja.
wenn man sich zu viel Freiheit in der Ausführung nimmt.
Richtig,
vielleicht.
Ja, richtig, ja. Genau. Das trifft es eigentlich ganz gut. Das ist jetzt ein Gedanke, der jetzt in mir gerade hochkommt. Ravel formt für sich quasi die Musik der Romas in dieses Stück hinein. Und zwar in absolut, in ein wirklich es gibt da Grenzen. Bitte beachte die Form, beachte alles, was da drin steht. So. Das heißt, im Grunde ist das so ein bisschen auch das Leben der Romas gewesen. Die wollten eigentlich immer raus aus diesen Grenzen. Die wollten eigentlich immer frei sein, aber waren trotzdem immer wieder doch eingeengt dadurch. Aber in der Musik haben sie sich freigeschaufelt. Das spürt man dann ganz stark im zweiten Teil des Stücks, wo das Orchester dazukommt. Auf einmal ist der Ausraster möglich. Mhm. Ja? Also der Anfang ist richtig stark. Boah, das muss jetzt echt in der Form sein, im Rhythmus sein, ganz genau. Und dann kommt natürlich auch da der Rhythmus, klar, aber da hat man viel mehr Freiheit auf einmal.
Mhm. Das ist total schön beschrieben. Letztlich ist es dieser Blick auf eine künstliche Welt und auf eine Art von Festschreibung. Und daraus Stimmt. befreit sich eigentlich ja der Spirit dieses Werks, wenn man tatsächlich ganz genau den Anweisungen Ravels folgt.
Genau.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Eigentlich ein Paradoxon, was in diesem Stück liegt.
Absolut, genau. Zigan. Mhm. Ja. So war auch meine Herangehensweise früher, dass ich sage, hey, ich mache das jetzt. Zigan, frei. Mhm. Muss man frei spielen? Nein.
Aber das ist bei Ravel ja auch bei den anderen Liedern, die sozusagen diesen folkloristischen Charakter haben oder die man unter dem Begriff jetzt Exotismus oder so subsumieren würde. Also wenn man an die Deux Mélodies Hébraïques zum Beispiel denkt
ja,
oder so.
Genau.
Da ist es genau dasselbe, dass man ganz, ganz exakt diesen auch ganz komplexen Rhythmen folgt.
Richtig,
ja.
Genau, und zwar wirklich ganz getreu. Und das hat er ja nicht ohne Grund gemacht.
Ja. In dieser Komplexität treffen sie sich ja, also Frau Sadikova und Ravel, finde ich sehr stark.
Das ist genau der Punkt. Also von daher, da hatte ich hatte wieder mal eine tolle Anleitung von unserem lieben Freund Dieter Rexroth, der nicht mehr unter uns ist. Meine Idee war, ich habe ihm die einfach präsentiert, weil ich hatte gefragt, Dieter, was hältst du davon, wenn wir noch die Zigarren dazu packen? Und dann hat er gesagt, lass mich mal kurz nachdenken. Und dann hat er gesagt, das würde fantastisch zu Sadikovas Werk passen. So, und das ist der Punkt. Da schließt sich dann der Kreis. Für mich war das dann ganz genau die richtige Kombination. Danke an Dieter.
Er wird's hören.
Ja, er ist da, ganz sicher.
Ja. Sie haben ja in München studiert und haben mit der Suzuki-Methode gelernt. Wie sehr hat das Ihr ganzes künstlerisches Leben später beeinflusst?
Die Suzuki-Methode ist ja eine ganz besondere. Man lernt erstmal 1,5 Jahre nur nach Gehör. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist eines der tollsten Sachen überhaupt. Man spielt einfach nach. Man spielt das, was man gerade hört, einfach nach. Und dadurch hat man eine ganz andere Herangehensweise, weil man eigentlich sofort ins Gefühl übergeht. Und erst dann lernt man, die Noten zu lesen. Und für mich ist das eine sehr prägende Geschichte. Natürlich, heute schaue ich mir die Werke sowieso im ganzen Kontext an. Also formell, melodisch, harmonisch, alles auf einmal. Aber das Gehör spielt eine ganz große Rolle bei mir. Ist ja klar, bei allen Musikern. Aber es ist viel leichter, diese Herangehensweise. Ich schaue mir die Noten an und höre sofort.
Das ist total spannend. Sie unterrichten ja inzwischen auch selber. Benutzen Sie dieselbe Methode?
Also ich bin nicht Lehrer für ganz junge Kinder. Das schaffe ich nicht. Da habe ich echt nicht die Geduld. Deswegen bin ich sehr dankbar für meine Lehrer, die ich hatte. Das halte ich fast nicht aus. Aber es ist, weil es wirklich, das ist einfach so eine große Verantwortung und diese Geduld habe ich nicht. Aber was ich halt liebe, ist so die jungen Menschen von 16 ab, 15 ab oder 14 ab bis zum Studium zu begleiten. Das macht mir wahnsinnig viel Freude. Und ich liebe es, wenn ich sofort bei denen spüre, okay, da spielt einfach die Musik die Hauptrolle. Und die ärgern sich dann, ja Mann, warum geht das denn technisch nicht? Sagt ja, gut, Geduld, das wird schon. Also ich bin da schon auch in der Hinsicht, so unterrichte ich auch ein bisschen. Aber wie gesagt, nicht mit der Suzuki-Methode an sich, sondern ich baue dieses Hören sehr stark ein. Und wenn ich merke, dass sie nicht hören, dann müssen sie nach Hause gehen und das einfach mal machen.
Genau. Wer nicht hört,
der muss fühlen.
Ja,
und muss lernen zu fühlen.
Dieses Zuhören, einander zuhören,
ja,
was sozusagen in dem Ursprung auch ihrer Kunst liegt, ist vielleicht sogar das Wichtigste, was einen Musiker heute dazu treibt, sich weiter zu verbünden und seine Programme auch dementsprechend zusammenzustellen. Mhm. Sie haben sich ja da jetzt gefunden, Frau Sadikova und Frau Hartmann. Ich möchte noch mal auf den ganz speziellen Klang der Stradivari zurückgehen, weil das ist sozusagen unser Ausgangspunkt für das neue Album. Also ich glaube, es gibt natürlich, jedes Instrument hat seinen ganz spezifischen Klang. Aber was ist dieser barocke Stradivari-Klang? Was macht ihn so wertvoll?
Zunächst einmal bin ich unfassbar dankbar, dass ich überhaupt so ein Instrument haben darf. So, das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich. Auch im Besitz haben darf. Es ist meine Geige. So. Und es ist so, dass entweder habe ich sie gefunden oder sie hat mich gefunden, weil sie kam zu mir und ich habe sie gespielt und auf einmal war es klar für mich. Und das Interessante an dieser Geige ist, sie vereint tatsächlich nicht nur eine Stradivari-Qualität, sondern hat auch etwas sehr Warmes, was man eigentlich eher Guarneri del Gesù zuschreibt. Eine Brillanz, aber auch eine unglaubliche Wärme. Und das macht die Geige so ganz besonders. Also deswegen ist zum Beispiel auch Barockmusik, ich liebe Barockmusik, und auf so einer Geige traumhaft. Einfach macht so unfassbar viel Sinn, diese Klangfarben, diese Obertöne, diese Klarheit, die aus dieser Geige rauskommt, wenn man sie halt spielen kann. So, das gehört ja auch dazu. Es ist wirklich ein großes Geschenk für mich, jedes Mal auf so einer Geige zu spielen. Ich bereite mich gerade vor auf einen Partitenabend in 1,5 Wochen. Spiele ich alle 3 Partiten. Es gibt ja die Sonaten auch von Bach. Und ich spiele aber die 3 Partiten und es ist so eine große Freude, sich genau mit solchen Dingen zu beschäftigen, weil da so eine Reinheit und Klarheit gefordert ist. Und das geht tatsächlich so leicht mit der Geige.
Wow. Sie haben von Brillanz und Wärme gerade gesprochen. Es sind eigentlich auch die Idealzutaten für eine Sängerstimme, wenn sie dieses Repertoire singen würde. Und da sind wir wieder bei den Stimmen und auch bei der Kommunikation. Auch was dieses alte Repertoire heute an Wärme, an Menschlichkeit auch seinen Zuhörern bringen kann, was auch Menschen miteinander verknüpfen kann. Mhm. Wie sehr suchen Sie das?
Also es ist sehr interessant, dass Sie das sagen. Ich versuche zum Beispiel bei meinen Schülern immer wieder ihnen mitzuteilen, wenn sie über eine Phrase nicht genau Bescheid wissen. Sing's innerlich. Nicht mit der Stimme, weil die Stimme ist manchmal, wenn man es nicht kann, eine Blockade. So. Singe es innerlich und schau mal, wie so eine Phrase denn klingen könnte. So. Das heißt, das ist für mich auch äußerst prägend. Gesang, wir singen auf der Geige ganz genauso. Deswegen, so eine Phrase hat für mich erst dann Sinn, wenn ich sie innerlich gefühlt habe. Und dann macht sie für mich auch Sinn.
Der Atem, die Phrasierung.
Mhm, ja. Genau.
Sie sagen ja auch zu Recht, Stimme kann auch eine Blockade sein. Das heißt, wenn man nicht genau, wenn man etwas unsicher ist, das fällt innerlich zusammen. Man räuspert sich, man fühlt sich eng. Dieses innerlich dann zu singen bedeutet ja auch im Prinzip, sich zu weiten, sich zu öffnen, über die Ohren wirklich präsent zu sein.
Frei von Technik. Das meine ich damit. So ein bisschen, wenn man innerlich singt, dann hat man im Grunde keine technischen Defizite, mit denen man kämpft, sondern es ist einfach frei. Genau.
Das ist ein schönes Wort. In gewisser Weise beeinflusst es ja auch Aziza Sadikovas Komposition, würde ich sagen. Wenn ich mir das Stück Stradivari anhöre, dann höre ich da sehr viel an Atem, auch an Atemlosigkeit, wenn es dramatisch wird, in der Wiederholung, in diesen insistierenden Barock-Pattern, die immer wieder holt werden und sich steigern, also bis zum Zerreißen steigern. Als Sie das komponiert haben, Frau Sadikova, Sie hatten diesen Film vor sich, aber was haben Sie gehört? Also mit welchen Stimmen haben Sie dort gesprochen?
Ja, ich wollte natürlich die mehr dramatische Seite auf Antonio Stradivaris Leben zu zeigen.
Wie dramatisch war denn Stradivaris Leben? Vielleicht erzählen wir davon auch noch mal kurz.
Ja, genau. Und in dem Film zum Beispiel, da waren die Momente, wo die Söhne ihn eine nach dem anderen verlassen. Er war auch alleine und da war diese Familiengeschichte auch ganz dramatisch. Und es war nicht alles so ganz schön und fröhlich. Deswegen, dieser Film war so stark und diese Geschichte, so wie es war erzählt, es war eine der besten Filme in den 80er. Und dann, das hat mit mir geblieben. Als ich Kind war, habe ich das gesehen, ist schon für mein ganzes Leben in meinem Kopf geblieben. Diese visuellen Momente in dem Film, wo Stradivari steht alleine auf dem Balkon und spielt in der Nacht auf diese schönste Klang. Und ich dachte, wow, was ist das für Stradivari, diese Violin? Oh mein Gott, ich muss das unbedingt hören. Und wenn ich habe dieses Stradivari von Rebecca auch gesehen, dieses Instrument, es war für mich auch so ein ganz besonderer Moment, so nah zu diesem Instrument zu stehen. Weil ich hatte diese Verbindung, als ich Kind war schon. Das Antonio Stradivari, Stradivarius Violin sind die beste Violin, beste Klang in der Welt. Und deswegen wollte ich diesen instrumentalen Moment, diese schönste Klang reinzubringen in mein Werk, plus tragische Momente, emotionale Momente von seinem Leben.
Ja, das haben Sie sehr schön nochmal zusammengefasst. Also ein Glück auch, dass Sie beide sich getroffen haben. Also ideal für die Komposition und auch den Klang dieses besonderen Instruments auf diese Art auch nochmal vielen Zuhörern so ganz besonders bewusst zu machen.
Absolut, das kann ich nur bestätigen.
Ich wollte nur sagen, dass dieses Werk, diese Idee, dass ich dachte, oh mein Gott, was komponiere ich jetzt? Das Violin und Orchester, was für Thema nehme ich? Und das dann sofort kommt Stradivari in meinen Kopf. Und ich wollte sagen, auch Rebecca weiß, dass ich habe dieses Werk sehr schnell komponiert. Es war in einem Monat.
Ja, war sehr schnell fertig.
Das kann nicht jeder. So
nee, das kann nicht jeder.
Ja.
Das war auch toll in der Aufnahmesession, wo wir dann alle zusammen waren, mit Kent zu arbeiten. Aziza war auch dabei. Ja. Das war schon eine ganz tolle Kooperation. Das hat super Spaß gemacht und miteinander das Stück so aufzuarbeiten, zu erarbeiten. Das war toll. Super.
Spannende Zeit. Vielen Dank, Rebecca. Ich hatte so für eine tolle Zeit und habe so schön.
Ganz meinerseits.
Also vielen Dank, dass Sie auch aus Taschkent jetzt sich dazugeschaltet haben und dass wir Ihre spannende Geschichte gehört haben von Ihnen beiden. Und viel Glück weiterhin. Und ich hoffe, es gibt noch viele weitere Stücke von Aziza Salikova für Rebecca Hartmann und für die Stradivari.
Vielen Dank. Sehr gerne.
Danke auch.
Und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuhören. Falls ihr noch mehr Informationen braucht zum neuen Album von Rebecca Hartmann mit diesem wunderbaren Werk auch von Aziza Salikova, Stradivari, findet ihr das in unseren Shownotes und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche bei einer neuen Folge wieder mit dabei seid.
Notenköpfe ist ein Podcast von Rondo, dem Klassik- und Jazz-Magazin. Informationen zum Magazin und weitere spannende Themen aus der Welt von Klassik und Jazz gibt es auf rondomagazin.de. Redaktion und Moderation Antonia Munding. Ausführende Produzentin Verena von der Goltz. Aufnahme und Postproduktion Robert Niemeyer. Musik Markus Zierhofer. Kennt ihr schon den Podcast Der Klassikerklärer? Dort erwarten euch spannende Analysen und faszinierende Geschichten hinter den Meisterwerken der klassischen Musik. Wer Klassik wirklich verstehen will, ist beim Klassikerklärer Dario Szymanski bestens aufgehoben. Den Klassikerklärer findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.